Geschwister, wir kommen ja aus einer Woche, die voll des Gedenkens war an die schreckliche Geschichte unseres Volkes. Aber wir haben nicht so sehr, doch wir auch haben dann unter dem Schrecken zu leiden gehabt, beziehungsweise unsere Vorfahren, aber natürlich vor allen Dingen Gottes Volk. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ach, ich kann dieses ewige Gedenken und die vielen Sendungen im Fernsehen dazu gar nicht mehr gut aushalten. Aber ich denke, es ist doch sehr, sehr wichtig, dass wir diese Erinnerung haben. Und ich las dieser Tage, dass ein Tübinger Pastor, Jobst Bittner, der die Märsche des Lebens, nicht zu verwechseln für den Marsch mit dem Marsch für das Leben, für den wir hier noch immer werben, aber die Märsche des Lebens hat er so vor etlichen Jahren angefangen, weil er auch in seiner Stadt Tübingen, wo er Pastor ist, erschrocken war, wie tief die Verwurzelung auch in einer Stadt des Geistes mit der schlimmen Geschichte vor 70, 80 Jahren verwurzelt war. Und er hat diese Gedenkmärsche in Erinnerung an die Todesmärsche, davon wissen wir ja auch in unserer Stadt etwas, hat er zu Märschen des Lebens umfunktioniert. Und er hat in Israel, in Jerusalem einen Preis bekommen, eine Auszeichnung dafür. Und er hat in diesem Zusammenhang einen Satz gesagt, den ich uns heute zu Beginn auch mitgeben möchte. Er macht in seiner Dankrede deutlich, dass die Thematik eine starke geistliche Dimension hat. Der Satz, das Schweigen eurer Väter ist in euch, wurde für uns zu einem geistlichen Schlüssel. Wir wussten, dass das Schweigen zu den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens eine wichtige Ebene war, die wir durchbrechen wollten. Noch eine zweite Ebene habe es gegeben. Wir entdeckten, dass sich hinter unseren Familiengeschichten Wahrheiten verbargen, die uns zutiefst erschütterten. Unsere Vorfahren waren aktiv oder passiv in den Holocaust verstrickt gewesen. Die meisten sprachen nicht darüber. Wir mussten lernen, diese Wahrheiten zu entdecken und auszusprechen, ohne sie zu relativieren. Ich habe in den letzten drei Wochen auf sehr unterschiedliche Weise mit diesem Thema in gewisser Weise Berührung gehabt. Ich war vor drei Wochen im Zentrum der sächsischen Israelfreunde, nicht der israelischen Sachsenfreunde, sondern der sächsischen Israelfreunde in Reichenbach im Vogtland. Wir haben dort ja ein großes Zentrum errichten können in den letzten Jahren und haben dort eine tolle Ausstellung auch, um uns eben, genau was der Herr Bittner sagt, und diese Wurzeln unseres Glaubens aus dem jüdischen Glauben näher zu bringen. Und sie haben zum Beispiel von einem wahren Kunsthandwerker eine riesen Tempelnachbildung, die ist ungefähr so groß wie die Hälfte unseres Raumes. Da können ganze, wenn wir das erste Bild einmal sehen, genau, da können ganze, beziehungsweise kannst du das andere nochmal vorschieben? Genau, so ein Überblick. Da können ganze Schulklassen drumherum stehen und sich viele Dinge erklären lassen. Und ich finde besonders nett, dass sie lauter kleine Männchen gebaut haben dazu, damit man sich auch die Größenverhältnis, ich habe es vergessen, 1:8 oder irgendwas, aber jedenfalls durch die Menschen wird die Dimension eigentlich sehr schön deutlich. Und jetzt vielleicht mal das zweite Bild, ein Ausschnitt auf dem oberen Plateau, wenn wir uns jetzt in Gedanken auf das obere Plateau begeben. Genau, das könnte ungefähr die Ecke sein, um die es auch heute ein Stück weit gehen soll. Nämlich ja, die Ecke, wo die Opfertiere verkauft wurden, wo gefeilscht wurde. Rechts daneben können wir uns in Gedanken vielleicht einen Sammelplatz vorstellen, wo der Synhedrin, erinnert euch vielleicht, der Hohe Rat getagt hat und so weiter. Also das war eine Szene, ein Ort, um den es in etlichen Berichten aus dem Neuen Testament geht. Und ich möchte Markus 11, Vers 11 ein bisschen an den Anfang stellen. Nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem passiert etwas sehr Seltsames. Nämlich am Abend dieses Tages, heißt es in Vers 11, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsherum alles. Und später am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Mir fallen ja manchmal so kleine Verse auf, wo ich noch nie intensiv darüber nachgedacht habe. Und hier ist auch die Frage, warum besah er sich wohl alles? Aber bevor ich das näher beleuchte, möchte ich noch meine zweite Erfahrung von letzter Woche schildern, um diesen Unterschied deutlich zu machen. Hier haben Menschen, ist gut, kann wieder weg, alles okay. Hier haben die Menschen sich Mühe gemacht, unsere Vorgeschichte oder das, was wir durchaus darüber wissen sollten, uns nahe zu bringen. Sie haben mit Liebe jahrelang gebaut an solchen Werken. Sie machen Führungen und versuchen, Schulklassen und Konfirmandengruppen und so weiter dies nahe zu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Kräfte in unserem christlichen Spektrum. So habe ich es auf dem christlichen Gesundheitskongress erlebt, wenn eine Theologieprofessorin, obwohl es eigentlich gar nicht ihr Thema war, sie sollte zum christlichen Menschenbild sprechen, dann in die Menge reindonnert, es soll doch bloß ja keiner sein Geld für das Auffinden der Arche ausgeben, er wird es verlieren, weil die hat es ja gar nicht gegeben. Und das ganze Alte Testament, erst ab 900 ging es überhaupt los, dass man die Geschichten vom Lagerfeuer gesammelt hat und verschriftlicht hat. Und die Juden kamen auf die Idee, die antike Vielvölkerwelt zu entvölkern, und es sei doch viel besser gewesen, es wäre ihre Idee gewesen, nur einen Gott zu nehmen. Das wäre doch also ihre große Erfindung gewesen, sozusagen. Ob es nach ihrer Meinung den Tempel überhaupt gegeben hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte man auf den Gedanken kommen, alles, was davor war, alte Geschichten, wir brauchen uns eigentlich nicht so sehr damit zu beschäftigen. So sehe ich so, und ich komme schwer damit klar, dass es diese ganz unterschiedliche große Bandbreite gibt. Die einen, die diese Dinge wertschätzen, die sie hochhalten, die sagen, wir können viel Nützliches darin für uns erkennen. Und die anderen, die sagen, alles antike Literatur, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu bedenken. Das vorausgeschickt also diese kleine Begebenheit. Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles. Und später am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Zunächst mal dazu. Interessant ist, er sieht sich in aller Ruhe um, geht dann in sein Nachtquartier. Es war ja der letzte Gang nach Jerusalem. Und am nächsten Morgen hatte er sogar Hunger. Ich würde sagen, Bethlehem bis zuletzt. Kein Platz im King David Hotel in Jerusalem. Es bleibt Bethlehem bis zuletzt. Kannte Jesus den Tempel nicht schon zur Genüge? Er war doch als frommer Jude von seinen Eltern oft genug dorthin gebracht worden. Er hatte dort schon Reden gehalten, die beeindruckten. Er war schon als Jugendlicher da gewesen. Und ich habe sogar den Eindruck, dass wir vielleicht sogar zweimal eine Tempelreinigung berichtet bekommen im Neuen Testament. Ich habe auch noch nicht viel in meinem Leben darüber nachgedacht, aber in der Vorbereitung bin ich auf diesen Punkt gestoßen, dass ja im Johannesevangelium die Tempelreinigung gleich als zweites nach der Berufung der Jünger und dem Wunder des Weins auf der Hochzeit wird gleich von einer Tempelreinigung geredet. Und man kann jetzt natürlich sagen, Johannes hat das alles bloß anders zusammengemixt und hat die Geschichte eben an den Anfang gestellt. Aber vielleicht, ich denke, es spricht einiges dafür, war er auch gleich zu Beginn seines Wirkens schon einmal dort und hat etwas Ähnliches gemacht wie am Ende seines Wirkens. Es wird eine andere Erinnerung wiedergegeben. Die Jünger sagen, wow, da fällt ihnen ein Wort aus dem Alten Testament ein, im Johannesevangelium, nämlich dieses Wort in Johannes 2. Seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht im Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Er redet dort auch nur die Händler an. Hier, was ich gleich noch vorlesen werde, im Markus-Evangelium mit den anderen Evangelisten, redet er die Händler und auch die Kunden an, bei dem, was dann folgt, bei der Tempelreinigung. Sei es drum, es ist nicht der wichtigste Aspekt, aber ich glaube, wir sollen hier vielleicht dadurch, dass es einen Vorlauf am Abend gibt, verstehen, dass es nicht Jesu spontaner Zorn war, dass es ihn so überkommt, wie wir es gerne mal für uns in Anspruch nehmen würden, was wir uns aber als brave Christen selten trauen, dass wir auch mal einen heiligen Zorn haben dürften. Und Jesus hat da auch mal so richtig auf die Pauke gehauen. Ich denke, es war eher die Stimmung, die deutlich wird. Und ich denke, jeder, der schon mal auf dem Ölberg war und durch dieses Fenster Dominus Flevit, der Herr weinte, guckte so auf Jerusalem hinab, es war eher diese Stimmung, dieser Schmerz vor dem unausweichlichen, und vielleicht können wir als Eltern, so wie unsere Eltern über uns und unsere Kinder über ihre Kinder, irgendwann einen Schmerz empfinden. Wir alle Generationen, die wissen das, wenn ihre Kinder die und die Entscheidungen treffen und die Schritte gehen, dass es nicht zu ihrem Besten sein wird. Eine kleine Mini-Ahnung davon, was Jesus empfunden hat, als er das letzte Mal nach Jerusalem kam und um diese Stadt und sein Volk weinte. Und auch, ich lese jetzt mal weiter, lasse die Sache mit dem Feigenbaum aus. Ab Vers 15 geht es dann weiter. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und die Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten, und sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Das hat das Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht, was er da gemacht hat. Also diese Tempelreinigung wirft zum letzten Mal die Frage nach seiner Vollmacht auf, und die nachfolgenden Diskussionen enden mit dem: Es reicht. Und ich frage mich, warum haben sie ihn nicht verstanden? Denn wenn er dieses Zitat bringt, das Wort von der Räuberhöhle, dann benutzt er ein Wort, was ja in Jeremia 7, in den Versen 8 bis 11, in der großen Rede von Jeremia über das, was das Volk falsch macht, in einer der großen Reden, da kommt dieses Wort von der Räuberhöhle vor. Und jeder Jude, bei der das hört, die Schriftgelehrten allzumal, könnte man sagen, bei denen müssten doch sämtliche Ohren geklingelt haben, als er dieses Wort verwendete. Aber nein, sie hören anscheinend nicht das, was sie hören sollten. Er hat also, glaube ich, nicht nur am Vorabend die Räumlichkeiten angeschaut, die er ja kannte. Und er war, wenn wir die Bibel hören, ja eigentlich sogar auch der Baumeister, der Architekt. Denn dieser Tempel ist ja nach genauen Anweisungen Gottes gebaut worden. Und da war Jesus auch schon dabei. Also er brauchte sich nicht anzugucken, was da steht, sondern ich glaube, er besah sich in Ruhe das religiöse Treiben, was dort entstanden war. Und so ist es für mich besonders tragisch, dass es auch heute wieder Schriftgelehrte gibt, die sagen, wir wissen ja gar nicht so genau, wer dieser Jesus eigentlich ist und was er sollte und wollte, und wenn es nach uns geht, hätte es gar nicht so enden müssen. Wegen uns wäre es nicht nötig gewesen, dass er diesen Weg geht, wegen unserer Sünde, Erlösung, Heiland der Welt. Das kann man auch alles anders sehen. Und so stelle ich mir vor, wir würden sagen, Jesus, lass uns doch in Ruhe unsere schönen Gebräuche weiter pflegen, wenn ich das in die heutige Zeit übertrage. Lass uns doch unsere Gottesdienste und alles, was wir sonst zu tun, weitermachen wie bisher. Was mischst du dich überhaupt ein? Wir haben doch schöne Traditionen entwickelt. Wir sind doch zufrieden mit dem, was ist. Wenn ihr das Bild vor Augen habt, unsere Obersten stehen sozusagen rechts daneben und haben ihren Segen dazu gegeben, wie es hier zugeht. Wo ist das Problem? Wer bist du eigentlich? Willst du im Ernst behaupten, du seist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben? Willst du im Ernst behaupten, daraus erwächst dein Anspruch, dass du uns genau vorschreiben kannst, was wir denken, glauben und tun sollen? Auch bei diesem Wort, so ist mir in der Vorbereitung oder auch bei den sächsischen Israelfreunden bei der Führung aufgefallen, ich hatte das noch nicht gehört in meinem kurzen Leben, wenn er diese Worte an anderer Stelle gebraucht hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass auch da allen Juden gewaltig die Ohren hätten klingeln müssen. Vielleicht können wir jetzt mal das Bild von der Stiftshütte sehen, das erste. Kurzer Überblick, die Stiftshütte, der Vorläufer des Tempels, auch nach genauen Anweisungen gebaut. Und ihr seht, dass es eigentlich drei Eingänge gibt. Einen gleich links vorne, an der Stirnseite, aus Stoffen natürlich, so wie die gesamte Bespannung. Dann gab es einen Eingang, vielleicht mal das zweite Bild, an der eigentlichen Stiftshütte, hier etwas feiner zu sehen, dieser blau-rot scharlachrote Eingang hinter den Säulen, ein zweiter Eingang und dann im Zelt ja nochmal der dritte Eingang zum Allerheiligsten, auch mit einem Vorhang bedeckt. Und nun wurde gesagt, ich kann dafür keinen biblischen Beleg anführen, aber dass im jüdischen Glauben diese drei Vorhänge wohl als der Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet wurden. Der erste äußere Eingang als der Weg, dann der zweite in das Heilige, die Wahrheit und dann, wo ja dann von der großen Menge des Volkes nur noch die Priesterschaft hin durfte und dann der dritte Vorhang, das Leben, hinter diesen Vorhang durfte ja nur noch der Hohepriester. Also wenn es so war, dann müsste in den jüdischen Ohren der Weg, die Wahrheit und das Leben nochmal eine ganz andere Dimension gehabt haben als für uns, die wir diesen Hintergrund gar nicht haben. Und sie hätten auch da absolut aufmerken müssen, weil er damit eigentlich genau das sagt, was wir heute natürlich wissen als gute Christen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Selbstverständlich, niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Aber damit hat er ja gesagt, dass dieser Weg, der eigentlich schwer war und der nicht für jeden zugänglich war durch die drei Vorhänge, dass er diesen Weg gegangen ist. Und wenn wir dann denken, dass nach der Kreuzigung der Vorhang zerrissen ist, der dritte, und der Weg frei war, was für eine Bedeutung und Dimension damit eigentlich verbunden ist. Ja, Jesus behauptet genau dies. Bis heute. Golgatha war kein Missgeschick, kein vergeigtes Ende einer sowieso unmöglichen Mission, auf die er geschickt wurde. Und ich habe, als wir von diesem Kongress wiederkamen, wo ich diese anfangs zitierten, aus meiner Sicht schwierigen Sätze einer Theologieprofessorin gehört hatte, und da schließt sich jetzt der Kreis, als wir zu Hause ankamen, hatte ich Post von den sächsischen Israelfreunden im Briefkasten und es war ein Kärtchen dabei, auf dem ein Wort stand, was wie die Faust aufs Auge zu diesen meinen Gedanken passte. Von einem polnischen Lyriker, kenne ich nicht weiter: Wenn ein Wort Fleisch wird, hört es auf, Literatur zu sein. Ein super Wort, was das Johannesevangelium fast in einem Satz zusammenfasst. Wenn das Wort Fleisch wird oder wenn ein Wort Fleisch wird, hört es auf, Literatur zu sein. Mich hat dieses Wort sehr angesprochen und sehr getröstet auch, weil ich dachte, jo, das ist die Antwort auf diese Zweifel, die in unser Herz gesät werden. Wenn ich nochmal einen kurzen Moment auf dem Vers 11 verweile, Jesus geht in den Tempel und guckt sich alles in Ruhe an. Warum? Und ich dann übertrage auf heute vielleicht und mich frage, was würde Jesus sehen, wenn er sich heute Abend bei mir, bei euch umschaut? Was würde, wenn er einfach nur still in unsere Bude käme und sich umschauen würde, was würde er sehen? Mein religiöses Treiben, mein Handeln in dieser Welt, mein Familienleben, was würde das für ein Bild abgeben? Was würde Jesus herauslesen, was es wirklich, was er wirklich für mich bedeutet? Ich denke nicht, wenn wir an die Tempel reingehen und denken, dass das Handeln mit Tieren das große Ärgernis war. Wenn geopfert werden sollte, mussten auch irgendwie die Tiere rangeschafft werden und vielleicht auch verkauft werden. Das war ja nicht der Kern des Problems. Aber dass dabei vielleicht auch Leute übers Ohr gehauen wurden, dass geschrien wurde, dass genau die Gerechtigkeit, die er oft eingeklagt hatte, nicht stattfand. Dass es vielleicht auch bis ins Vorheiligste vorgedrungen war und nicht draußen auf dem Marktplatz passierte. Dass es so wichtig geworden war, dass es so laut und unerquicklich wurde. Das alles hat Jesus, vermute ich, gestört. Was würde er bei mir finden? Diese Situation ist ja nicht unsere Situation. Aber wenn er sich bei meinem Treiben, Denken, Reden und Handeln umschaut, was würde er da wohl finden? Er würde nicht zu mir sagen, du solltest ein Bethaus heißen für alle Völker. Das war eine einmalige Situation. Das ist nicht unsere Lebenssituation. Aber er hat ja auch als Schöpfer von uns, wenn man so will, wie ein Architekt oder Planer, hat er ja auch Vorgaben gemacht und hat uns Ideen davon gegeben, wer wir sein sollten. Und da würde er mich vielleicht fragen, du solltest doch Rebe an meinem Weinstock sein. Du solltest ein Brief von mir an die Welt sein. Du solltest Teil meines Leibes sein. Und er würde uns vielleicht fragen, warum habt ihr so viel Mühe damit, dass ich beanspruche, der Kopf zu sein? Ihr dürft jedes andere Teil an meinem Leibe gerne sein. Da brauche ich euch alle. Aber warum könnt ihr so schwer damit zurechtkommen, dass ich sage, aber ich behalte mir vor, der Kopf zu sein? Und er würde vielleicht weiter fragen, warum glaubt ihr immer noch nach all den vielen Erfahrungen mit mir, die ihr als gesamte Christenheit gemacht habt, die über die Jahrhunderte nachlesen könnt, die ihr in eurem eigenen Leben gemacht habt, warum glaubt ihr nach all diesen Erfahrungen immer noch vor jedem neuen Schritt, den ihr in eurem Leben geht, dass mein Joch zu schwer sein könnte? Oder warum glaubt ihr immer noch nach allem, was ich euch beweise? Zuletzt, ich habe vor 2 Wochen darauf hingewiesen, dass die große Uhr jetzt wieder in Jerusalem läuft. Die Rückkehr der Juden. Ich zeige euch dies alles in der Weltgeschichte. Warum zweifelt ihr immer noch daran, dass ich euch vielleicht nicht in allen Dingen die Wahrheit gesagt haben könnte? Und warum zweifelt ihr immer noch daran, dass ich euer Bestes im Sinn habe? Warum fällt es euch so schwer, das zu glauben? Das sind zugespitzte persönliche Fragen. Ich möchte sie illustrieren mit einem Tuch. Ich habe im letzten Jahr bei einer meiner Töchter ein bisschen beim Renovieren geholfen. Wir haben Türen abgeschliffen, da gibt es viel zu schleifen und viel Staub und viel Wischeimer mit einem Lappen, den man braucht, um den Staub wieder aufzufangen. Und nach ein paar Tagen, meine Tochter hatte gesagt, nimm doch mal einen neuen Lappen. Ich hatte gar nicht darauf geachtet. Der Lappen war so schön geschmeidig und wurde immer besser mit den Tagen. Und als ich ihn am letzten Tag auswrang und ihn ausfaltete, da habe ich mich fast vor Lachen nicht gehalten und habe dann gedacht, den muss ich mal in einer Predigt verwenden. Ich habe ihn aufgehoben, weil er sieht so aus. Versteht ihr jetzt, warum der so gut war? Mit diesem Käse kommt man in jede Ecke rein. Das kann ein steifer Lappen nie, aber mit dem kommt man in jeden Fall von Türen und so weiter rein. Aber so lustig, wie es aussieht, ich habe in dem Moment gedacht, wow, ich weiß nicht warum, Jesus, so sah Jesus nach den Golgatha-Tagen aus. Er gab sein letztes Hemd für mich. Und wenn man fragt, wer ist dieser Jesus? So wie heute viele fragen, so ein bisschen im Stil des italienischen Trainers, der mal sagte, was erlauben Strunz, was erlauben Jesus, dass er unser Leben in Frage stellt. So wurde mir daran klar, es ist nicht einer, der als großer Gott durch die Weltgeschichte fegt, sondern es ist der, der sein letztes Hemd für mich gegeben hat. Und dadurch eine Legitimation hat, auch mich in Frage zu stellen, wie kein anderer sonst. Es ist nicht der, der im King David Hotel übernachtet hat, sondern der, der bis zuletzt Hunger hatte. Es ist der, der sein Leben nicht geschont hat, sondern es hat zerfetzen lassen. Und damit können wir überleiten heute zum Abendmahl. Und dieser Satz, wenn ein Wort Fleisch wird, hört es auf, Literatur zu sein. Das möchte ich auch mal auf das Abendmahl in Gedanken übertragen, dass wir sagen können, ja, es ist nicht nur etwas, was wir tun im Gedenken an irgendeinen Held, sondern es ist etwas, was wir tun im Gedenken an denjenigen, der Fleisch wurde, der einer von uns wurde. Und damit hörte er in der Tat auf, antike Literatur zu sein. Und ich glaube, das sollte uns ein großer Ansporn sein, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, keine Zweifel zuzulassen oder die Zweifel immer wieder wegzuwischen auch und zu überwinden. Und da hilft uns vielleicht auch das monatliche Mahl, wenn wir daran zurückdenken, dass derjenige, der es das erste Mal gehalten hat, der ist, der wenige Tage später sein letztes Hemd für uns gegeben hat. das lasst uns fröhlich glauben, das lasst uns nicht, da lasst uns nicht irre werden von anderen. Und wenn ihr die Worte heute wieder vergesst, dann denkt vielleicht an dieses Tuch, das Jesus, unser Herr, sein letztes Hemd für uns gegeben hat und darum wir fröhlich an ihn glauben können und nichts Besseres im Leben finden werden. Amen.